Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Die Koalition hat sich geeinigt auf Verbesserungen für die Beschäftigten in der Fleischindustrie. Es war ja die Corona-Krise, die die Zustände in der Branche, lange bekannt, auf einmal auf die politische Agenda hob. Die Corona-Pandemie ansonsten. Deutschland überschreitet die Marke von 1 Million Corona-Infizierten. Und der Bund wird im kommenden Jahr rund 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Ein Großteil davon geht aufs Konto der Corona-Krise. Theo Gerst dazu.
Die bislang längste und teuerste Marathonsitzung in Sachen Bundeshaushalt endete um 16:30 in der Früh. Danach stand fest, 2021 wird der Haushalt mit der zweithöchsten Neuverschuldung, knapp 180 Milliarden Euro. Damit wird über ein Drittel der geplanten Ausgaben von 498,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr per Kredit finanziert. Für Peter Böhringer von der AfD, der Partei, die die Pandemiebekämpfung von vorne bis hinten für falsch und demnach auch die vielen Hilfen für weitgehend überflüssig hält, ist das, so wörtlich, Wahnsinn. Nirgendwo werde auch nur ansatzweise gespart. Im Gegenteil.
Olaf Scholz hat riesige Schatullen angelegt, um irgendwie den September zu erreichen, den September der Bundestagswahl. Denn die Realwirtschaft ist massiv tangiert. Selbst wenn der Lockdown beendet würde, wäre noch auf jeden Fall bis März, wahrscheinlich bis Juni und eventuell wegen irreversibler Schäden sogar noch länger einiges zu kompensieren.
Bisher gibt es nur Annahmen über die tatsächlichen Ausgaben gegen die Pandemie. Beispiel Novemberhilfe. Finanzminister Olaf Scholz kalkuliert allein für den November mit Ausgaben von 15 Milliarden Euro. Nun wird der Lockdown verlängert, weshalb Dezemberhilfen fällig werden, macht noch einmal 15 Milliarden Euro mindestens. Doch Olaf Scholz bleibt dabei. 2020 und 2021 seien Ausnahmejahre und selbst wenn der Bund insgesamt über 300 Milliarden Euro in beiden Jahren an neuen Krediten aufnehme, sei das gut angelegtes Geld.
Das sind jetzt riesige Geldsummen, die mobilisiert werden, um gegen die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise zu kämpfen. Aber wenn wir jetzt zaudern, werden wir die Folgen später umso mehr spüren. Und es ist wichtig, dass wir genau wissen, Zaghaftigkeit käme uns viel teurer zu stehen. Das Virus ist eine Naturkatastrophe wie ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. Es ist über uns gekommen und wir müssen jetzt so gut es geht mit den Folgen fertig werden.
Dem dient der Haushalt 2021, den Gesine Lötsch von den Linken dennoch als Wahlkampfhaushalt bezeichnet. Sie will wissen, wer hinterher die Rechnung für all die Milliarden zahlt. Sven-Christian Kindler von den Grünen stimmt zu. Und fügt noch an,
die Koalition fährt weiter kurzfristig auf Sicht. Es gibt keinen langfristigen Plan, wie die Bundesrepublik Deutschland sicher und planbar durch die Corona-Krise kommt. Und dieser Haushalt hat eine soziale Schieflage. Arbeitslose und Solo-Selbstständige werden im Regen stehen gelassen.
Dass auf Sicht gefahren wird, räumt auch CDU-Haushälter Eckhard Rehberg ein. Allerdings betont er auch,
anders wird das nicht gehen.
Die Corona-Notlage erkennt auch die FDP durchaus an. Doch Haushälter Otto Fricke hält die Ausgaben dennoch für zu hoch und zu unbestimmt. Fricke kritisiert vor allem, dass die Vertreter von Union und SPD in der Nachtsitzung durchdrückten, den Finanzpuffer für Unvorhersehbares bei der Corona-Bekämpfung nochmal um 20 auf 35 Milliarden Euro zu erhöhen. Die 20 Milliarden extra seien doch mit einem Sperrvermerk versehen, kontert der SPD-Haushälter Dennis Rohde, und den könne nur der Haushaltsausschuss aufheben. Doch Fricke beruhigt das nicht. So viel Geld ins Schaufenster zu stellen, hält er für unklug. Jetzt, wo auch CDU-Haushälter Rehberg die Forderung wiederholt, dass sich im nächsten Jahr auch die Länder an den Corona-Hilfen beteiligen müssten.
Die Länder stehen da so ein bisschen wie die Zuschauer am Spielfeldrand und geben gute Tipps, wollen möglichst noch bestimmen, wie die Wirtschaftshilfen aussehen, aber bezahlen keinen Cent. Die Länder haben schon in diesem Jahr mehr bereinigte Einnahmen als im letzten Jahr. Beim Bund sieht es dramatisch anders aus. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eine Debatte führen. Wir müssen uns sehr ernsthaft im kommenden Jahr unterhalten, wer welche Lasten an der Stelle trägt.
Otto Fricke dagegen glaubt, das Ergebnis dieser Debatte mit den Ländern schon zu kennen.
Die Länderchefs werden sofort sagen, ach, da sind ja noch 35 Milliarden, dann müssen wir ja an der Stelle nicht zahlen.
Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen in der Tat dafür, dass die Länder sich bei diesem Thema sperren dürften.
Der Bericht von Theo Gers. Hypothetisch immerhin wäre es ja eine Überlegung wert, wie sich die enorme Last von 180 Milliarden Euro an neuen Schulden wohl finanzieren ließe, wenn wir nicht wie derzeit in einer Phase der Niedrig- bis Nullzinsen stecken würden. Was für die Sparer ein Tiefschlag ist, ist für Finanz- und Haushaltspolitiker ein wahrer Segen. Die Umlaufrendite, der Gradmesser fürs Zinsniveau bei den öffentlichen Anleihen, liegt im Minus, im Klartext. Es gibt fürs Geldanlegen in Anleihen keine Zinsen. Im Gegenteil, bekommt der Staat Geld fürs Schuldenmachen. Brigitte Scholtes beschreibt, warum es im Moment so einfach ist, Geld zu mobilisieren, das man nicht hat.
Die Umlaufrendite pendelt schon seit etwa einem Jahr um minus 0,5%. Auch die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe lag heute bei minus 0,59%. Das bedeutet also, wenn der Bundesfinanzminister Schulden macht, dann muss er die nicht vollständig zurückzahlen. Vielmehr legen die Anleger etwas drauf, wenn sie dem Staat Geld leihen. Und das, obwohl der Staat nicht mehr spart, sondern viel Geld aufnimmt, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen. Warum das so ist, das erklärt Ulf Kraus, Ökonom der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.
In der Krise sind die Renditen immer erfahrungsgemäß niedrig. Wir haben auf der anderen Seite die weltweiten Ankaufprogramme der Notenbanken, die die Renditen drücken. Das bedeutet, dass wir hier einen enormen Druck auf die Renditen ausgeübt wird.
Auch am Rentenmarkt geht es also nach Angebot und Nachfrage, weil nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern die Notenbanken weltweit seit Jahren versuchen, mit viel Geld die Volkswirtschaft in Gang zu halten. Das tun sie eben, indem sie Wertpapiere, vor allem aber Staatsanleihen, aufkaufen. Noch wirkt sich die vermehrte Schuldenbereitschaft der Regierungen nicht am Markt aus, erklärt David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär.
Es ist richtig, dass die Staaten zwar mehr und mehr Schulden aufnehmen, aber das dauert eben ein bisschen. Und wir sind im Moment in einer Phase, wo die Zentralbanken sehr viel mehr gekauft haben, als bis jetzt an neuen Schulden emittiert wurde. Und das führt genau dazu, dass der Markt leergefegt ist. Die Liquidität ist relativ gering und deswegen dann auch die Kursschwankung.
Denn die Anleger sehen Bundesanleihen weiter als sicheren Hafen an. Selbst wenn der Bundesfinanzminister nun also plant, 180 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen, dann dürfte sich der Zinssatz, zu dem er das tun kann, nicht so schnell ändern. Das könnte eher mittelfristig geschehen, meint Rentenexperte Kraus von der Helaba.
Wir haben die Krise hoffentlich allmählich überwunden im nächsten Jahr und dann sehen wir auch die Konjunktur, die sich verbessert. Wir sehen höhere Inflationsraten im nächsten Jahr und natürlich haben wir im Hintergrund immer so ein bisschen das Problem der hohen Staatsverschuldung. Und das sollte die Renditen doch ein Stück weit nach oben treiben. Wobei man sagen muss, die Ankaufprogramme laufen weiter, die Zinsen der Notenbanken bleiben weiter im negativen Bereich. Von daher werden wir wohl, wenn dann, höchstens einen moderaten Renditeanstieg sehen. Also aus dem negativen Bereich wird es schwierig werden, auch nächstes Jahr rauszukommen.
Das sind gute Nachrichten für den Staat, denn die Wirtschaft dürfte bald schneller wachsen, als die Zinsen auf Bundesanleihen steigen, sagt David Kohl.
Deswegen kann man in einer Phase, wo die Zinsen wirklich unter dem Wirtschaftswachstum liegen, durchaus in die Defizite gehen. Und das bleibt weiterhin tragfähig. Worauf sie setzen, ist, dass sie eben nicht diese Schulden zurückzahlen müssen, sondern sie wachsen daraus heraus. Und das hilft natürlich, dass die, wenn die Belastung durch den Zins so niedrig ist und sie ist sogar negativ derzeit in dem Fall, dann brauchen sie relativ wenig Wirtschaftswachstum, um daraus zu wachsen. Das heißt, Tragfähigkeit ist vom jetzigen Standpunkt voll gegeben.
Das gilt, solange die Finanzmärkte nicht daran zweifeln, dass Deutschland in der Lage ist, auch künftig seine Schulden zurückzuzahlen.
Brigitte Scholtes war das. Und von den großen öffentlichen politischen Schuldenmachern zu den kleinen privaten, bei denen schon die Telefon- oder Stromrechnung zum Problem wird. Der Bundestag beschloss heute Änderungen bei den Mahn- und Inkassoverfahren, die privaten Schuldnern das Leben etwas einfacher machen sollen. Panayotis Gavrilis dazu.
Das neue Inkassorecht soll Verbraucherinnen und Verbraucher vor überhöhten Gebühren schützen. Die Neuregelung soll verhindern, dass bei kleineren Forderungen die Zusatzkosten höher sind als die geforderten Beträge.
Wir wollen keine Abzocke mit den Schuldnern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
So Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Konkret heißt das, wenn ein Produkt nicht mehr als 50 Euro gekostet hat, dann liegt die zusätzlich zu zahlende Inkassogebühr für das erste Mahnschreiben bei 30 statt wie bisher bei 45 Euro. Bei teureren Artikeln bleiben hingegen die Gebühren im Wesentlichen gleich.
Und wir werden auch die Informationspflichten deutlich erweitern, denn oft sind die Schuldner ja geschäftsunerfahren und deshalb sind die Inkassounternehmen zukünftig verpflichtet, über ihre Auftraggeber genaue Daten anzugeben, etwa den Namen und den Forderungsgrund. Und?
Laut Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen, der etwa 550 Unternehmen vertritt, werden im Jahr mehr als 20 Millionen Mahnungen verschickt. Knapp über die Hälfte der Forderungen hätten im Bereich von unter 100 Euro gelegen, etwa ein Drittel im Bereich zwischen 100 und 500 Euro. Sebastian Steinecke von der CDU machte in der heutigen Bundestagsdebatte darauf aufmerksam, wie wichtig aus seiner Sicht Inkassounternehmen für die Wirtschaft sind.
Wir führen 5 bis 10 Milliarden Euro durch Inkassodienstleistungen zurück in den Wirtschaftskreislauf. Das ist wichtig und nicht nur für die großen Unternehmen, sondern gerade für die kleinen Unternehmen, die keine eigene Rechtsabteilung haben.
Die Opposition stimmte gegen den Entwurf. Vor allem der AfD, Linken und Grünen gehen die Änderungen nicht weit genug. Tabea Rössner, Sprecherin für Verbraucherpolitik der Grünen Bundestagsfraktion, hält die Inkassogebühren immer noch für zu hoch.
Wir Grüne fordern daher deutliche Senkungen, insbesondere bei Standardschreiben, damit die Verbraucherinnen auch wirklich entlastet werden. Und darüber hinaus braucht es eine zentrale und gestärkte Aufsicht. Auch davon nichts im Gesetzentwurf. Die Aufsicht bleibt zersplittert und ineffektiv. Der Verbraucherschutz läuft weiter ins Leere.
Die Bundesregierung soll nun prüfen, wie eine bundesweite zentrale Aufsicht eingerichtet werden kann für Inkassounternehmen. Zudem bleibt offen, wie Identitätsdiebstähle vermieden werden können, also dass jemand im Namen eines oder einer anderen bestellt, aber nicht bezahlt. Auch hier soll die Regierung bis zum Frühjahr Vorschläge machen, wie die Regelungslücken geschlossen werden können. Die Reform werde aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kurz VZBV, allenfalls in Extremfällen zu leichten Entlastungen für strauchelnde Verbraucher führen, heißt es. Kritik vom Verband gibt es auch an Plänen der Schufa. Das Unternehmen könnte in Zukunft wissen, ob jemand zum Beispiel Geld an ein Inkassounternehmen überwiesen hat. Denn die Schufa will Kontoauszüge auswerten. Aktuell läuft ein Test mit dem Mobilfunkkonzern Telefonica O2. Neukundinnen und Kunden können freiwillig sich aufs Konto schauen lassen. Das ist insbesondere für diejenigen gedacht, die keinen Vertrag gehalten haben und so, laut Schufa, zusätzliche Informationen aus ihrem Konto freigeben und damit ihre Bonitätsbewertung gegebenenfalls verbessern könnten. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten zuerst darüber berichtet. Klaus Müller, Vorstand des VZBV, bezeichnet das als nicht akzeptable Kontoschnüffelei und warnt vor einem vollkommen durchleuchteten Verbraucher und Müller schließt nicht aus, rechtlich gegen die Schufa vorzugehen. Das Unternehmen hingegen argumentiert, es ginge um Daten zur Bonitätsbewertung und Betrugsbekämpfung und sie enthielten, Zitat, gerade keine besonders sensiblen Daten, heißt es in einer Mitteilung. Tatsächlich können Kontoinformationsdienste durch die sogenannte zweite EU-Zahlungsdienstrichtlinie Einblick in Kontoumsätze bekommen.
Panayotis Gavrilis war das. Und Bundestag noch einmal, Wickelvolontariat. Das war das Spottwort aus der CSU. Die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen bekam einiges zu hören, als sie mit ihrer Idee antrat, jungen Eltern Geld zu zahlen, wenn sie fürs Kind eine Zeit lang aus dem Job aussteigen. Seitdem, seit 2006, ist das Elterngeld zu einem sozialpolitischen Renner geworden, wurde mehrfach erweitert und wird erneut verändert. Katharina Hamberger berichtet über die jüngsten Neujustierungen an der einstmals so geschmähten Finanzhilfe für junge Eltern.
Heute hingegen klopft man sich in der Großen Koalition gegenseitig auf die Schulter, dass man diese Leistung 2007 eingeführt hat. Seitdem gibt es das Basiselterngeld. Hinzugekommen sind im Laufe der Zeit Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus, also die Möglichkeit für beide Eltern, für eine bestimmte Zeit in Teilzeit zu gehen und zusätzlich Elterngeld zu bekommen. Nun soll es eine weitere Reform geben. Um den sogenannten Partnerschaftsbonus zu bekommen, mussten Eltern bislang parallel mindestens 4 Monate in Teilzeit arbeiten. Manchmal aber durchkreuze das Leben die Pläne, sagte Familienministerin Franziska Giffey heute in der ersten Lesung zur Reform des Gesetzes.
Zum Beispiel, wenn ein Partner plötzlich schwer erkrankt oder wenn ein Betrieb auf einmal viel mehr arbeiten muss oder wenn eben Teilzeit nicht eingehalten werden kann, wie geplant. Und deshalb wollen wir künftig Eltern eben nicht mehr in eine Lage bringen, wo sie den Partnerschaftsbonus zurückzahlen müssen, sondern wo wir ihnen mehr Flexibilität geben, wenn die Pläne anders verlaufen müssen als ursprünglich gedacht.
So die SPD-Politikerin. In Zukunft sollen die Eltern für den Partnerschaftsbonus zwischen 2 und 4 Monate wählen können. Außerdem soll sich die Anzahl der Stunden, die die Eltern zusätzlich zum Bezug von Elterngeld arbeiten können, verändern. Bislang lag der Korridor dafür bei 25 bis 30 Stunden, also weniger als volle 4 Tage, aber auch immer mehr als volle 3 Tage. Deshalb soll dieser Korridor nun auf 24 bis 32 Stunden erweitert werden. Zusätzlich sollen Eltern von Frühchen, also Kindern, die mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt kommen, einen zusätzlichen Monat Elterngeld bzw. 2 Elterngeld plus Monate mehr bekommen.
Mit dem heutigen Gesetz packen wir etwas an, was ganz oft geäußert wurde in Gesprächen mit jungen Eltern. Wir machen es möglich, dass man die Partnermonate noch flexibler wählen kann als bisher.
Lobt Nadine Schön, CDU, den Gesetzentwurf der Koalition. Große Teile der Opposition halten die Reform nicht für falsch, aber auch nicht für weitgehend genug. So spricht FDP-Politiker Grigorios Agelidis davon, dass die Reform zwar endlich komme, aber nicht der große Wurf sei. Nach wie vor gäbe es unter anderem finanzielle Risiken für die Eltern, kritisiert Agelidis.
Wir fordern Sie auf, berücksichtigen Sie endlich Insolvenz und Krankengeld bei der Berechnung des Elterngeldes, damit Familien nicht die finanzielle Basis entzogen wird und sie finanzielle Sicherheit in so einer schweren Zeit auch haben.
So der Liberale. Die Linke spricht von einem Reformchen und kritisiert unter anderem, dass das Basiselterngeld seit 2007 nicht mehr angepasst worden sei und die Leistung immer noch auf Hartz IV angerechnet wird. Die Grünen fordern, wie auch die FDP, eine weitergehende Regelung für Eltern von Frühchen.
Warum pauschal nur 1 Monat? Was ist, wenn ein Kind 3 Monate zu früh kommt? Hier haben sie sich leider nur für eine Minimalverbesserung entschieden und das ist zu wenig.
So die Grüne Ulle Schaus. Ihre Partei will zudem eine Ausweitung der Elterngeldmonate auf 24 statt wie bisher 14 Monate und mindestens 8 Partnermonate. Die AfD kritisiert den Partnerschaftsbonus in seiner jetzigen Form, da Paare diesen nur erhielten, wenn beide Elternteile gleichermaßen in die Betreuung des Kindes eingebunden seien. Die AfD spricht von einer starren und ideologischen Aufteilung.
Katharina Hamburger war das. Wenn der Corona-Pandemie so etwas wie im Verhältnis zur Krise natürlich winzige positive Aspekte abgewonnen werden sollen, dann gehört vielleicht dazu, dass die lang bekannten schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft verbessert werden sollen. Die Große Koalition hat sich nun geeinigt, Volker Findhammer.
Die Zustände in den Fleischbetrieben galten ja schon viel länger als unhaltbar, ob der zahlreichen Subunternehmen, die sich der angemessenen Kontrolle entziehen konnten. Die kaum nachverfolgbaren Corona-Epidemien in einzelnen Betrieben im Frühjahr hatten das noch einmal drastisch vor Augen geführt. Deshalb hat der Arbeitsminister Hubertus Heil im Mai seinen Entwurf für ein strengeres Kontrollgesetz zum Arbeitsschutz in der Fleischwirtschaft vorgelegt. Um den Wildwest-Zuständen in der Branche zu begegnen, sollten Werkverträge und auch die Leiharbeit ganz verboten werden, weil die Auftraggeber besonders bei den Werkverträgen nicht der Haftung unterliegen. Künftig sollten nur Mitarbeiter des eigentlichen Unternehmens eingesetzt werden, mit allen Rechts- und Haftungsfolgen für den Betrieb. Aber dagegen lief die Fleischbranche Sturm und wusste zumindest in puncto Leiharbeit die Union auf ihrer Seite, die hauptsächlich mit dem Argument der saisonalen Flexibilität zumindest die Leiharbeit von dem Verbot ausnehmen wollte. Die Union forderte deshalb eine Öffnungsklausel für die Zeitarbeit. Dagegen stellte sich die SPD, die konsequent bleiben wollte und deshalb der Union eine Blockade vorwarf. Da musste also ein Kompromiss her und der ist heute gefunden worden, was Arbeitsminister Hubertus Heil als Erfolg begrüßte.
Heute ist ein guter Tag für die Beschäftigten insgesamt in Deutschland, weil wir den Arbeitsschutz stärken und weil wir endlich Schluss machen mit ausbeuterischen Verhältnissen in der Fleischindustrie. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz jetzt einen großen Schritt gehen und ein wasserdichtes Gesetz haben, um in dieser Industrie für klare Verhältnisse zu sorgen.
Werkverträge sollen in der Fleischbranche mit Beginn des kommenden Jahres definitiv nicht mehr möglich sein. Und für die Zeitarbeit gibt es ein Fenster von 3 Jahren, in dem zumindest die saisonalen Produktionsspitzen in der Fleischverarbeitung, die Grillwurst also, aufgefangen werden können. Aber das nur unter der Voraussetzung entsprechender tarifvertraglicher Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die zudem die Bezahlung wie im Bereich der Stammbelegschaft und die identischen Arbeitsschutzvorschriften enthalten müssen. Und die Option begrenzt die Leiharbeit zudem auf einen Anteil von bis zu 8% aller Beschäftigten in einem Unternehmen. Aber auf der anderen Seite gilt weiterhin, Handwerksbetriebe mit bis zu 49 Mitarbeitern, einschließlich des Verkaufspersonals, bleiben von diesen Beschränkungen ausgenommen, weshalb auch die Union den Kompromiss als einen notwendigen Schritt für mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt in der Fleischindustrie begrüßt.
Die Selbstverpflichtungen der Vergangenheit haben nicht das erreicht, was hier erreicht werden musste. Deswegen muss der Gesetzgeber handeln, neue rechtliche Rahmenbedingungen setzen. Wir tun das,
sagt CDU-Fraktionsvize Hermann Gröhe. Die Reform soll jetzt noch im Dezember in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verabschiedet werden und mit dem neuen Jahr in Kraft treten.
Der Bericht von Volker Fintamer. Das Netz erklärt, wie man sich anzieht, sich schminkt, sich frisiert, was man isst, wohin man fährt. Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich auf Insta und YouTube auch Leute finden, die erklären, wie man sein Geld anlegt. Zu Influencern und Aktien. Konstantin Röse.
Auf Instagram oder YouTube wollen Sie junge Menschen für Aktien begeistern.
Ihr wisst ja, was gerade draußen los ist in der Welt. Geld rumliegen haben ist nie gut.
Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money.
Also wie geht man denn jetzt Schritt für Schritt beim Aktienkauf vor?
Und das kommt bei der Zielgruppe an. Lea, 28 Jahre alt, ist überzeugt, ohne YouTube und Co. hätte sie nicht angefangen, über das Thema Aktien und Geldanlage nachzudenken.
Uns allen ist klar, wir können später nicht von der gesetzlichen Rente leben. Also ich zum Beispiel habe dieses Thema Finanzen halt ganz lange von mir weggeschoben.
Inzwischen kennt sie sich mit Finanzfragen aber ganz gut aus und hat sich für einen ETF-Sparplan entschieden, in den sie jeden Monat 50 Euro investiert. Im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds bilden ETF-Fonds einen Index, zum Beispiel den DAX 1:1 nach.
Ich habe mir halt verschiedene YouTube-Videos dazu angeschaut, unter anderem, wie eröffne ich ein Depot, also wirklich Basics.
Lea ist nicht die Einzige in ihrer Generation, die jetzt ihre Finanzen selbst in die Hand nimmt. Laut einer repräsentativen Studie mehrerer Direktbanken ist das Interesse an Aktien bei unter 25-Jährigen deutlich gestiegen. Ihr Anteil am Aktienbesitz liegt bei 39%. 13% mehr als im Vorjahr. In keiner Altersklasse ist die Zahl der Aktionäre so sprunghaft angestiegen. Andreas Hacketal, Finanzwissenschaftler vom Frankfurter Leibniz-Institut SAFE, beobachtet den Trend der jungen Aktionäre. Einen Grund für das angestiegene Interesse sieht er darin, dass es immer mehr neue Anbieter gibt, sogenannte Mobile Broker. Kunden brauchen dort nur noch ihr Smartphone.
Das zweite ist, dass es mittlerweile Anbieter gibt, die radikal die Kosten reduzieren, sprich, das ist günstiger als früher.
Auf den Plattformen tummeln sich aber auch viele unseriöse Anbieter, die ihre Follower abzocken wollen, extrem hohe Renditen und das schnelle Geld versprechen. Da sollten immer die Alarmglocken schrillen, warnt Professor Andreas Hacketal.
Wo sofort die Ampel angehen muss, ist nämlich, wenn das heißt, hier können Sie schnell und womöglich sicher viel Geld verdienen. Hier werden Sie reich.
Der Beitrag von Konstantin Röse. Hier werden Sie jetzt nicht reich, aber reichlich informiert. Die journalistische Börsenberichterstattung, die kommt jetzt von Dorothee Holz. Frau Holz, der Blick auf den Wochenschluss an den Finanzmärkten. Gibt es Impulse vom Black Friday, von der Internetrabattschlacht?
Ja, Frau Becker, es gibt sogar ein geflügeltes Börsenwort dafür. Nach Thanksgiving werden Börsianer häufig mit der sogenannten Truthahn-Rallye beglückt. Wenn die Kassen der Einzelhändler klingeln, dann hebt das auch die Stimmung an der Börse. Aber so richtig wollte das Börsengeschehen dann doch nicht in Schwung kommen. Kurz vor Schluss steht ein Plus von 0,5% an der Börsentafel. Der DAX notiert bei 13.360 Punkten, hat diese Woche aber gut 200 Punkte zugelegt und ist damit alles andere als ein Schnäppchen.
An der DAX-Spitze die Aktien von Infineon. Was gibt es an Gründen?
Halbleiterwerte haben sich nach positiven Studien quasi zu den Lieblingen der Anleger in dieser Woche oder schon seit zwei Wochen gemausert. Seit Tagen steigen die Aktien von Infineon, haben den höchsten Wert seit dem Jahr 2002 erreicht. Also von Corona-Krise hier keine Spur, obwohl Infineon sehr stark von der Autobranche abhängig ist, die ja in diesem Jahr mit heftigen Einbrüchen zu kämpfen hat. Die Aktien 3% höher.
Am anderen Ende der Skala aber steht VW. Wie kommt das?
Da muss man ein bisschen suchen, um den Kursverlust von 2% zu erklären. Fündig wird man bei einer Entscheidung des EU-Parlaments. Das Parlament hat nämlich die Verbraucherrechte gestärkt, hat europaweite Sammelklagen ab dem Jahr 2023 beschlossen. Das ändert auch für deutsche Kläger einiges, auch mit Blick auf den Dieselabgasskandal.
Ein Blick noch auf Nebenwerte. Einen ordentlichen Kurssprung gab es bei K+S, bei dem Düngemittelhersteller.
Das ist ganz einfach zu erklären. Hinter diesem Kurs Plus steht eine Kaufempfehlung der Commerzbank. Die Commerzbank sieht geringere Bilanzrisiken bei K+S und empfiehlt die Aktien deswegen.
Dann blicken wir auf den Euro jetzt zum Wochenschluss.
Der Euro deutlich im Plus. Der Euro steigt auf über einen Dollar, 19,55. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt um einen Basispunkt auf minus 0,59%. Und der Goldpreis ist unter Druck. Der Goldpreis sinkt um 22 Dollar auf 1785 Dollar die Feinunze.
Und das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Jörg Biesler dann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.